Schönen guten Morgen. Ich möchte zum Beginn dieser Predigt beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass wir heute Morgen zusammengekommen sind. In dem Wissen, dass du heute mitten unter uns bist und dass du zu uns heute Morgen sprechen wirst. Ich bitte dich, dass du mir die Freimütigkeit schenkst. Ich bitte dich, dass du deine Kinder aufmerksam machst für dein Wort und dass du dein Wort segnest und dass du dich verherrlicht im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Oh, Entschuldigung. Heute beschäftigen wir uns im Rahmen unserer Predigtreihe Kommt und folgt mir nach mit einer berühmten, einer ganz berühmten Geschichte, die Heilung eines Gelähmten. Das Bild sagt uns einiges. Diese Geschichte war das Thema unseres Kindermusicals dieses Jahr. Und diese Geschichte wird in drei Evangelien erzählt: Matthäus 9, Markus 2 und Lukas 5. Dabei ist der Bericht des Lukas am ausführlichsten. Alle drei Evangelisten lassen deutlich erkennen, dass diese Geschichte sich am Anfang des Wirkens Jesu ereignete. So heißt es in Lukas 5, Vers 17, und es begab sich an einem Tag, dass er lehrte. Jesus war also bei seiner typischen Tätigkeit, die Lehre, das Predigen. Man könnte meinen, er sei in einer Synagoge, aber Markus macht uns deutlich, dass er sich in einem Haus in Kapernaum aufhielt. Markus 2, Vers 1. Und unter den Hörern sind nicht weniger als Pharisäer und Gesetzesgelehrte, die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren, sehr wahrscheinlich, um die Lehre Jesu zu prüfen. Und während seiner Predigt tauchen Männer auf. Na, Markus 2, Vers 3 waren es vier Männer. Sie trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen. Sie wollten ins Haus gelangen, wo Jesus lehrte. Ihre Absicht war, mit dem Gelähmten ins Haus zu gelangen und ihn vor Jesus zu legen. Aber die Menge versperrte den Weg. Die Menge versperrte den Weg, sodass sie keine andere Möglichkeit fand, als nur durch das Dach ins Haus zu gelangen. Auf die Idee muss man schon kommen. Auf die Idee muss man schon kommen. Diese vier Männer waren zäh. Sie waren zäh, weil sie große Hoffnungen in Jesus setzten. So stiegen sie aufs Dach. Hier auf diesem Dach wird das nicht so gut funktionieren. So stiegen sie aufs Dach. Und ihre Zähigkeit überwand sogar die Dachabdeckung. Ihre Zähigkeit überwand das Hindernis der Dachabdeckung und sie ließen ihn mit der Liegematte durch die Ziegel hinunter in die Mitte vor Jesus. So landet der Gelähmte durch das Dach exakt vor den Füßen Jesu. Ich bitte euch, eure Vorstellungsmöglichkeit heute Morgen in Gang zu setzen. Lass uns diese Szene noch einmal bildlich vor Augen malen. Da ist eine dichte Menge. Da ist eine dichte Menge. Da ist Belagerungszustand. Vier Männer wagen dennoch den Vorstoß zu Jesus. Sie glauben, dass er den Gelähmten heilen kann. Sie sind fest davon überzeugt. Ihr Glaube überwindet Blockaden. Ja, Glaube kann Blockaden überwinden. Ihr Glaube überwindet Blockaden. Sie steigen sogar aufs Dach. Sie öffnen die Decke und bringen die Liegematte samt dem Gelähmten herunter vor die Füße Jesu. Ihr Glaube ist ein Vorbild für uns. Glaube kann Blockaden überwinden. Glaube braucht also keineswegs an Hindernissen zu scheitern. Glaube braucht keineswegs an Hindernissen zu scheitern. Wie hättest du dich denn damals verhalten, wenn du dort gewesen wärst? Wie hättest du dich damals verhalten? Wärst du enttäuscht nach Hause zurückgegangen mit dem Gelähmten? Oder hättest du nach einer anderen Lösung gesucht? Das Haus ist voller Menschen. Und draußen sind auch viele Menschen. Sie haben keinen Zugang zum Haus. Sie hatten keinen Zugang zum Haus, sodass das Einzige, was ihnen einfiel, war durch das Dach. Nun, hört mal, ich bin mittlerweile 44 Jahre alt und ich bin schon so lange dabei. Schon als kleines Kind war ich immer in der Gemeinde. Ich habe so viele verrückte Dinge erlebt. Aber noch nie habe ich erlebt, dass irgendjemand mit einem Kranken kam und versuchte, das da zu öffnen, um ihn in die Gemeinde zu bringen. Das habe ich noch nie erlebt. Und ich habe schon verrückte Dinge erlebt. Aber das habe ich noch nie erlebt. Ich kann mir die tote Stille und die Spannung in diesem Augenblick vorstellen. Jesus muss in dem Augenblick seine Predigt unterbrochen haben. Ich meine, es muss schon sehr viel passieren, damit ein Prediger seine Predigt plötzlich unterbricht. Und ich kenne das von mir, wenn ich predige, bin ich so davon eingenommen, es muss schon eine Menge passieren, bevor ich meine Predigt unterbreche. Und in dem Augenblick muss Jesus seine Predigt unterbrochen haben. Der Gelähmte liegt nun vor ihm und Lukas berichtet nicht, dass er Jesus um irgendetwas gebeten hat. Ihr habt nicht verstanden. Bei den meisten Wundern Jesu kommen die Menschen zu ihm und bitten ihn um Heilung. Aber es steht nirgendwo in dem Text, dass der Gelähmte ihn um Heilung gebeten hat. Ich meine, letzten Sonntag sahen wir, dass der Aussätzige zu Jesus kam, fiel auf sein Angesicht vor ihm, bat ihn und sprach: Herr, wenn du willst, so kannst du mich heilen. Aber hier lesen wir nirgendwo, dass der Gelähmte Jesus um Heilung gebeten hat. Bei den meisten Wundern kommen die Menschen zu Jesus und sie bitten ihn um Heilung. Oder Jesus selbst fragt den Betreffenden: Was willst du, dass ich dir tun soll? Ist das nicht so? Wenn wir die Evangelien lesen, sehen wir das. Und erst wenn der Betreffende Jesus um Heilung bittet, erst dann handelt Jesus. Es wird uns aber hier nicht berichtet, dass der Gelähmte Jesus um Heilung gebeten hat. Es wird uns auch nicht berichtet, dass die vier Männer aufs Dach Jesus um Heilung gebeten haben. Und es wird uns auch nicht gesagt, dass Jesus dem Gelähmten und die vier Männer aufs Dach gefragt hat, was wollt ihr, dass ich euch antun soll? Sie müssen ohne Worte und voller Hoffnung nur auf Jesus geblickt haben. Der Gelähmte, der liegt auf seiner Liegematte. Er muss ohne Worte und voller Hoffnung auf Jesus geblickt haben. Und die vier Männer auf da mussten ohne Worte und voller Hoffnung auf Jesus geblickt haben. Es heißt, das Legen des Gelähmten vor Jesus bedeutet praktisch für Jesus selbst die Bitte um Heilung. Es ist die Bitte um Heilung. Diese vier Männer vertrauten darauf, dass Jesus die Macht zur Heilung besaß. Darum muss Jesus über ihren Glauben gestaunt haben. Denn in dieser ganzen Spannung heißt es im Vers 20, und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Ich meine, diese Handlung muss ihn so überzeugt haben von ihrem Glauben, dass er sagte, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Ist es das, was sie erwartet haben? Ich glaube nicht. Das kommt jetzt völlig unerwartet, oder? Ich meine, der Gelähmte, die vier Männer, die Menge, sie haben alle erwartet, dass Jesus ihn sofort heilt. Aber Jesus geht gar nicht, Jesus geht überhaupt nicht auf die Krankheit ein. Er geht im ersten Augenblick nicht einmal auf den Gelähmten ein. Denn er sieht nämlich zuerst ihren Glauben. Und das gilt auch für uns. Zuerst interessiert sich Jesus immer für unseren Glauben. Jesus interessiert sich immer zuerst für unseren Glauben. Wie viel Glauben wir haben. Wenn wir die Evangelien lesen, kommt es immer wieder. Hast du Glaube? Glaubst du an mich? Vertraust du mir? Immer wieder geht es darum. Jesus interessiert sich immer zuerst für unseren Glauben. Dann vergibt er dem Mann die Sünde. Das heißt, Jesus gibt der Sündenvergebung Priorität vor der Heilung. Warum? Weil Sündenvergebung wichtiger ist als körperliche Heilung. In der Tat ist es viel wichtiger, Vergebung der Sünden zu erlangen, als gesund zu werden. Noch einmal, der Mann ist gelähmt. Er kann weder gehen, noch sich bewegen. Er muss nur liegen bleiben. Er kann gar nichts tun. Er muss nur liegen bleiben. Und diese Männer brachten ihn zu Jesus. Nun sagt die Bibel, als er ihren Glauben sah. Ihr habt nicht verstanden. Ich lass mich noch einmal versuchen. Als er ihren Glauben sah. Der Mann ist gelähmt, er kann gar nichts tun, er muss nur liegen bleiben. Und diese Männer haben alles gemacht, um ihn zu Jesus zu bringen. Und sie bringen ihn zu Jesus und die Bibel sagt, als er ihren Glauben sah. Ich meine, der Mann wurde am Ende der Geschichte geheilt. Sein Leben hat sich komplett verändert. Nicht, weil er für sich selbst geglaubt hat, sondern weil andere genug Glauben hatten, um für ihn zu glauben, während er für sich nicht glauben konnte. Gut, ja, verstanden. Versuch's mal da drüben. Es gab eine Frau, die seit 12 Jahren Blutfluss hatte. Als sie hörte, dass Jesus nach Kapernaum kam, dachte sie, oh, das ist meine Chance. Wenn er in die Stadt kommt, dann braucht er mich nicht anzusehen. Dann braucht er nicht mir die Hände auszulegen, wenn ich nur nah genug an ihm dran kommen kann, um den Saum seines Gewandes anzufassen, wenn ich nur durch die Menge gehen kann, um den Saum seines Kleides anzufassen, werde ich geheilt. Und genau das tat sie und auf der Stelle wurde sie geheilt. Und als Jesus dann sagte, jemand hat mich berührt, sagten die Jünger zu ihm, Meister, du siehst, dass die Menge dich von allen Seiten bedrängt und du sagst, jemand hat mich berührt. Und Jesus sagt, ja, jemand hat mich berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft aus mir ausgegangen ist. Und als die Frau sah, dass ihre Aktion nicht unbemerkt geblieben war, kam sie zitternd vor Jesus und erzählte ihm alles und wie sie auf der Stelle geheilt wurde. Und jetzt pass auf, was Jesus sagt. Jesus sagt zu ihr, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden. Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Das ist nicht das Gleiche mit diesem Mann hier. Nicht sein Glaube hat ihn gerettet, sondern Jesus sah ihren Glauben, den Glauben der vier Männer, die alles getan haben, um ihn zu Jesus zu bringen. Also, hast du schon mal genug Glauben gehabt für jemand anderen? Hast du schon mal genug Glauben gehabt für jemand anderen? Nicht für dich selbst, sondern für jemand anderen. Wenn alle anderen ihn im Stich lassen, ihm aufgeben, von ihm weggehen, ihn ignorieren, dass du genug Glauben hast, um ihn zu Jesus zu bringen, dass die Kraft Jesu ihn wiederherstellt. Wer ist es denn bei deiner Arbeit, in deiner Ausbildung, in deiner Schule, in deiner Nachbarschaft, für den du betest und glaubst, dass wenn er nur Jesus kennen würde, dann würde sich sein Leben komplett verändern. Wer ist das? Wen liebst du genug, um dich für ihn bei Gott einzusetzen? Wen hilfst du, wenn er nicht genügend Kraft hat, alleine aufzustehen? Manche sind hier nicht wegen ihres eigenen Glaubens, sondern wegen Mamas Glaube. Ja, ich bin ein lebendiges Beispiel dafür. Ich bin nur hier wegen dem Glauben meiner Mama. Wenn sie nicht geglaubt hätte, wäre ich nicht hier. Schon bevor ich geboren wurde, hat sie zu Gott gefleht. Sie hatte schon drei Töchter, aber für die Schwiegerfamilie war es nicht genug. Es war nicht gut genug. Und so flehte sie Gott an und sagte, Herr, wenn du mir einen Sohn gibst, werde ich ihn Emmanuel nennen und ich werde alles geben, damit er mit dem Wort Gottes aufwächst und später wieder Pastor werden. Einige Zeit später ist sie schwanger geworden und ich bin geboren und sie gab mir den Namen Emmanuel. Und sie gab wirklich ihr Bestes, damit ich mit dem Wort Gottes aufwächst. Ich meine, ich war nicht einfach als Kind. Sie gab ihr Bestes. Und als sie mir das als Kind erzählte, sagte ich zu ihr, ich will aber nicht Pastor werden. Sie hat immer wieder versucht, ich sagte zu ihr, ich war nicht dabei. Es war zwischen dir und Gott. Regle das mit ihm. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich habe meine eigenen Träume. Ich will nichts damit zu tun haben. Wenn ich nicht dafür geglaubt habe, hat sie nie aufgehört, daran zu glauben. Und heute bin ich Pastor geworden, nicht weil ich für mich selbst geglaubt habe, sondern weil Gott ihren Glauben sah. Weil Gott ihren Glauben sah. Als er ihren Glauben sah. Einige sind heute hier nicht wegen ihres eigenen Glaubens, sondern wegen Omas Glaube. Ist das nicht so? Du bist hier, weil Oma genug Glauben und genug Vertrauen zu Gott hatte, dass sie für dich gebetet hat und gebetet und gebetet und nie aufgehört hat, für dich zu beten, um dich aus diesem verrückten Weg, auf dem du warst, zu retten. Gott hat dabei nicht dein Glaube gesehen, sondern er sah ihren Glauben. Und für die Jünger lautet die Lektion: Ein Jünger sollte seinen Nächsten so sehr lieben, dass er sogar Unmögliches tut, um ihn zu Jesus zu bringen. Ah, ein Jünger sollte seinen Nächsten so sehr lieben, dass er Unmögliches tut, um ihn zu Jesus zu bringen. Wie weit reicht denn so einen Glauben? Der Text sagt uns, bis zur Sündenvergebung. Bis zur Sündenvergebung. Dies ist für Eltern wichtig, die für ihre Kinder glauben und beten. Aber dieser Glaube kann die Glaubensentscheidung eines anderen Menschen nicht ersetzen. Ja, durch meinen Glaube oder durch mein Gebet kann also kein anderer Mensch, nicht einmal mein eigenes Kind, gerettet werden. Denn die Rettung aus dem Gericht und das Geschenk des ewigen Lebens müssen persönlich angenommen werden. Sie müssen persönlich angenommen werden. Wir lernen hieraus, dass Glaube sichtbar ist. Der Glaube ist sichtbar. Das nennt man praktischer Glaube. Der Glaube muss sichtbar sein. Der Text sagt, als er ihren Glauben sah, er hat diesen Glauben gesehen, er konnte diesen Glauben sehen. Also Glaube ist sichtbar. Glaube kann man anhand unserer Werke sehen, anhand unserer Werke erkennen. Ein Glaube, den man nicht sieht, ist tot, sagt uns Jakobus. Ja? Ein Glaube, den man nicht sieht, ist tot. Der Glaube muss man sehen. Amen. Ja, man kann den Glauben sogar an manchen Weichenstellungen unseres Lebens sehen und erkennen. Als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Damit erklärt Jesus, Gott zu sein. Ganz klar, damit erklärt Jesus, Gott zu sein, denn Sünden vergeben kann nur Gott. Da haben die Schriftgelehrten und Pharisäer recht, als sie begannen, in ihren Herzen zu überlegen, wer ist denn dieser, der solche Lästerungen spricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott? In der Tat, nur Gott kann Sünden vergeben. Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben recht. Wäre Jesus nicht Gottes Sohn gewesen, wäre sein Anspruch tatsächlich gotteslästerlich gewesen. Aber wenn Jesus Gott ist, dann hat Jesus recht. Wenn Jesus Gott ist, dann hat Jesus recht. So erstaunlich das für die Schriftgelehrten und Pharisäer war, noch wunderbarer ist die neue Bedeutung, welche die Vergebung durch den Tod und die Auferstehung und die Erhöhung Jesu Christi bekommen hat und die nun allen zugeeignet werden kann. Aber Jesus erkannte ihre Gedanken. Er erkannte ihre Gedanken. Ist das nicht ein Hinweis darauf, dass er Gott ist? Nur Gott kennt doch Menschengedanken, oder nicht? Nur Gott kennt Menschengedanken. Jesus erkannte ihre Gedanken, ging direkt darauf ein und gab ihnen eine Antwort. Und die Antwort lautete: Was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher. Was ist leichter? Nach menschlichem Verständnis ist es tatsächlich leichter, eine nicht nachweisbare Sündenvergebung zuzusprechen, als vor aller Augen einen Kranken zu heilen. Aber für Jesus ist es viel leichter, den Gelähmten zu heilen, als ihm die Sünden zu vergeben. Für Jesus ist es viel leichter, dem Gelähmten zu heilen, als ihm die Sünden zu vergeben. Denn die Heilung Jesu geht auf seine göttliche Kraft zurück. Aber die Vergebung Jesu die Vergebung Jesu. Die Vergebung Jesu geht auf sein menschliches Leiden zurück. Habt ihr das verstanden? Ich versuche es noch einmal. Für Jesus ist es viel leichter, uns von unseren Krankheiten zu heilen, als uns unseren Sünden zu vergeben. Denn um uns von unseren Krankheiten zu heilen, kann er vom Himmel aus nur ein Wort sagen. Um uns von unseren Krankheiten zu heilen, kann er vom Himmel aus nur ein Wort sagen. Aber um uns von unseren Sünden zu vergeben, konnte er vom Himmel aus nicht ein Wort sagen, sondern er musste auf die Erde kommen. Er musste Mensch werden. Er musste am Kreuz gehen. Er musste sein Leben als Opfer für uns hingeben. Er musste sich selbst hingeben. Es kostete ihm das Leben. Somit ist es für ihn viel leichter, uns zu heilen, als uns zu vergeben. Und darum ist es für ihn viel wichtiger, dass uns vergeben ist, als dass uns körperlich gut geht. Begreift ihr das? Dies kann uns helfen, manche Krankheiten und manche Leiden besser hinzunehmen und zu ertragen. Amen. Jesus will dennoch den Schriftgelehrten und Pharisäern Gewissheit verschaffen. Warum? Weil er diese Schriftgelehrten und Pharisäer nach wie vor liebte. Er liebte sie. Er liebte sie und er wünschte, dass sie zur richtigen Erkenntnis kämen. Das ist auch heute noch das treibende Motiv für die christliche Mission unter Juden. Ja, Erkenntnis brauchten sie und brauchen die Juden heute noch, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Und hier müssen wir genauer lesen. Jesus sagt weder der Messias noch der Sohn Davids. Denn beide können keine Sünden vergeben, weil sie königlich-politische Gestalten sind. Dagegen ist der Sohn des Menschen nach Daniel 7, Vers 13 eine himmlische Gestalt. Sie bezeichnet sehr exakt der vom Himmel gekommenen Gottessohn. Und dieser kann Sünden vergeben, weil er Gott ist. Er kann es auf Erden tun, weil er vom Himmel herabgekommen ist auf die Erde. Ergibt es Sinn? Ja? Als nächstes gibt ihnen Jesus ein Zeichen. Ein Zeichen ist ein Wunder und ein Wunder ist eine Glaubenshilfe. Ja? Haben wir schon selbst verstanden, dass erlebte Wunder zum Glauben an Jesus führen sollen? Erlebte Wunder sollen uns dabei helfen, dass unser Glaube wächst. Mein Glaube ist deswegen gewachsen, als Jesus mir das Leben neu schenkte. Ein Zeichen ist ein Wunder und ein Wunder ist eine Glaubenshilfe, damit unser Glaube wächst, damit unser Glaube größer wird, damit unser Glaube stärker wird. So sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und jetzt passen wir auf, was Jesus hier nicht sagt. Jesus sagt nicht: Herr, heile ihn. Oder Vater, heile ihn. Sondern: Ich sage dir, das entspricht dem Schöpfungswort aus Genesis 1. Ja? Jesus besitzt selbst die göttliche Kraft der Heilung. Steh auf! So wird Jesus 1 den Toten befehlen: Steh auf! So sprach auch Jesus zu dem Lazarus: Lazarus, komm aus dem Grab. Wenn Jesus spricht, selbst die Toten hören das. Und sie gehorchen ihm. Amen. Steh auf. Weder Tod noch Krankheit können ihm widerstehen. wenn er befiehlt, steh auf. Zugleich aber wird der Wille des Kranken mit einbezogen. Ja, er soll wirklich aufstehen. Ja, und das Heil mit diesem Glaubensschritt annehmen. Nimm deine Liegematte und geh heim. Der Geheilte wird sofort verantwortlich gemacht. Ja, dieses kleine Stück Arbeit, nimm deine Liegematte, zeigt nicht nur die Heilung, sondern es ist auch ein Symbol für das Aufräumen mit der Vergangenheit. Der Geheilte bekommt eine neue Existenz. Und der Text sagt, und sofort stand er auf. Als wäre er gar nie gelähmt gewesen. Dieses Wunder sollte demonstrieren, dass die von Jesus zugesicherte Vergebung kein leeres Wort war. Dieses Wunder sollte demonstrieren, dass die von Jesus zugesicherte Vergebung keine Lästerung war. Vielmehr war sie echt und göttlichen Ursprungs. Nachdem Jesus dem Gelähmten die Vergebung zugesprochen hatte, befreite er ihn von der Lähmung und gab ihm die Kraft, zur Verherrlichung Gottes aufzustehen und umherzugehen. Vor ihren Augen, heißt es hier. Vor ihren Augen. Das heißt, die Anwesenden wurden zu Augenzeugen. Er nahm sein Lager. Er nahm sein Lager. Was ihn bisher trug, wird jetzt von ihm selbst getragen. Oh, ist das nicht wunderbar? Er nahm sein Bett. Das, was ihn bisher getragen hat, wird jetzt von ihm selbst getragen. Er hat sogar Kraft in den Händen, dass er sogar sein Bett tragen kann. Nimm deine Liegematte und er nimmt sie. Und ging heim. Sein erster Akt war ein Gehorsamsakt. Jesus sagt, nimm es und geh heim. Und er nimmt es und er geht. Das heißt, er gehorcht Jesus. Und dann sagt uns der Text, und er pries Gott. Er pries Gott. Also wusste er, dass Jesus von Gott gesandt war. Er hatte einen doppelten Grund, Gott zu preisen. Ihm wurden die Sünden vergeben und er wurde geheilt. Er hat einen doppelten Grund, Gott zu preisen. Gibt es heute hier jemanden, der so einen doppelten Grund hat, Gott zu preisen? Was hat Gott für dich getan? Was hat Jesus in deinem Leben getan, dass du heute sagen kannst, oh Herr, ich will dich preisen. Oh Herr, ich will deinen Namen erheben. Oh Herr, ich will dich loben und preisen. Hast du einen Grund, heute Gott zu preisen? Was hat Gott für dich getan, dass du heute sagen kannst, oh Herr, ich preise deinen herrlichen Namen. Er hatte die Vergebung seiner Sünden und die körperliche Heilung empfangen. Und so müsste auch unser Leben im Lob Gottes münden. Jederzeit. David sagt, oh Herr, ich will dich preisen. Und dein Lob soll allezeit in meinem Munde sein. Das war die Lieblingsaufgabe von David. Wir können ihm Namen machen. David hat ständig Gott gepriesen. Aber wir kommen vor Gott und wir haben einen Katalog und dann bitten. Und sagen, oh Herr, tu dies für mich, tu das für mich. Das ist nicht falsch. Ja? Versteht mich nicht falsch. Das ist nicht falsch. Aber wenn wir nur Gott ständig nur bitten und ihm nicht genauso viel preisen und loben, es ergibt doch keinen Sinn. Lasst unser Leben zu einem Lobpreis werden. Unser Leben soll zu einem Lobpreis sein. Amen. Ergibt das Sinn? Ja? Überzeugt seid ihr nicht. Ja? Ja. Tja, jeder muss für sich selbst prüfen. Fassungslosigkeit packte alle Anwesenden. Da sagt uns Lukas hier, da gerieten alle außer sich vor Staunen. Da gerieten alle außer sich vor Staunen, als sie sahen, dass der Gelähmte, dass der Mann, der nicht mal aufstehen konnte, der nur liegen bleiben konnte, den sie durch das da runtergebracht haben, dass er aufstehen konnte. Boah, da gerieten alle außer sich vor Staunen. Und im Urtext steht für Staunen das Wort Ekstase. Ekstase, ja, das heißt, das normale Bewusstsein reichte nicht mehr aus, um das Geschehen zu erfassen. Und sie priesen Gott. Die Menge hat auch angefangen, Gott zu preisen. Ich frage mich, ob auch die Schriftgelehrten und Pharisäer auch Gott gepriesen haben. Das wird uns hier nicht gesagt, das bleibt völlig offen. Das bleibt völlig offen. Aber diejenigen, die hier Gott priesen, hielten es für ein echtes Wunder Gottes. Ja? Und mit der Einschätzung als Wunder Gottes hängt auch das Nächste zusammen. Ja? Sie wurden voll Furcht. Ist das nicht so? Seit dem Sündenfall fürchtet sich der Mensch, wenn Gott gegenwärtig ist. Es ist so, oder? Als Adam und Eva gesündigt haben, als Gott dann gegen Abend in den Garten kam und sie suchte, haben sie sich versteckt. Warum? Weil sie sich vor ihm gefürchtet haben. Gott war gegenwärtig und sie fürchteten sich. Warum? Weil sie gesündigt haben. Petrus und seine Freunde nach dem wunderbaren Fischzug. Was ist passiert? Sie fürchteten sich vor Jesus. Petrus sagte, Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Geh von mir hinweg. Der Mensch fürchtet sich. Seit dem Sündenfall fürchtet sich der Mensch, wenn Gott gegenwärtig ist. Aus den vermutlich vielen Reaktionen greift Lukas eine heraus. Und er sagt, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Für Unglaubliches steht im Urtext Paradoxes. Paradoxes, Seltsames. Ja, es übersteigt allen Verstand. Paradox ist es, dass ein Sünder ohne Verdienst Vergebung erhält. Paradox ist es, dass ein Gelähmter durch ein bloßes Mahnwort auf der Stelle gesund wird. Paradox. Warum? Weil die Kraft des Herrn da war, um sie zu heilen. Seit dem Kommen Jesu auf Erden ist die Kraft des Herrn da, um zu heilen. Seit dem Kommen Jesu auf diese Erde ist die Kraft Gottes da, um zu vergeben. Seit dem Kommen Jesu auf diese Erde ist die Kraft Gottes da, um zu retten. Die Kraft des Herrn war da, um zu heilen und zu vergeben und zu heilen. Und diese selbe Kraft ist heute noch da. Sie will heilen, sie will vergeben, sie will retten. Aber nur, wenn du willst. Nur, wenn du willst. Er ist ein Gentleman. Er ist ein Gentleman. Er wird die Tür nicht brechen. Er wird die Tür nicht brechen. Was willst du, dass ich dir tun soll? Fragt er immer wieder. Erst dann, wenn die Menschen sagen, hey, dass ich gesund werde, erst dann handelt er. Er ist ein Gentleman. Ja? Hey, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Okay, ich will. Sei gereinigt. Wenn du willst, nur wenn du willst, zusammenfassend ist Jesus der göttliche Menschensohn. Weil er göttlich ist, kann er Sünde vergeben und von jeder Krankheit heilen. Aber er schaut in erster Linie auf unseren Glauben. Es schaut immer in erster Linie auf unseren Glauben. Wenn wir Glauben haben, können wir Berge versetzen, sagt er selbst. Er schaut immer in erster Linie auf unseren Glauben. Und für die Jünger lautete die Lektion, ein Jünger sollte seinen Nächsten so sehr lieben, dass er sogar Unmögliches tut, um ihn zu Jesus zu bringen. Und wir sind mittlerweile Jünger. Schauen wir um uns herum. Menschen, die Hilfe brauchen. Menschen, von denen wir wissen, boah, wenn er Jesus kennen würde, dann würde sich sein Leben komplett ändern. Schauen wir um uns herum und bringen wir diese Menschen zu Jesus. Amen. Fortsetzung folgt in 2 Wochen.